wie soll ich dich empfangen? Wie begegne ich dir? Vorhin haben wir dieses alte Lied gesungen und es kam ja gleich die Nachfrage, und eine Übersetzung müssten wir auch haben, obwohl es in Deutsch ist. Mir ist da noch eine andere Stelle aufgefallen, ja, wo ich richtig dran knabbern musste und es für mich so übersetzen musste. Mein Herz soll dir grünen. Ist das bei euch auch hängen geblieben? Mein Herz, ja, meine Zeit, wenn ich mir vorstelle, mein Herz ist grün. Angenommen, ein Kardiologe würde meinen Brustraum öffnen und sich mein Herz anschauen und feststellen, es wäre grün. Da hätte ich wahrscheinlich ganz, ganz Riesenprobleme. Und ich denke so, das kann es nicht gewesen sein. Darum geht es ganz bestimmt nicht. Aber was sein könnte es wahrscheinlich dieser Vergleich mit einer Pflanze, mit einem Strauch oder mit einem Baum. Wenn so ein Baum ganz klein ist, dann hat es grüne Zweige, Blätter. Aus diesen Zweigen wachsen dann Früchte. Und wenn die Zeit vergeht, das Jahr ins Land zieht, dann verholzen die grünen Teile. Sie sind dann nicht mehr lebendig, sie dienen nur noch als Stützmaterial. Sie geben der Pflanze Beständigkeit, aber sie tragen nichts mehr zum Leben der Pflanze bei. Und so ist es auch mit dem Herzen. Wenn es verholzt, dann ist es zwar stabil, aber es ist nicht mehr lebendig. Und wenn mein Herz grün sein soll, die ja eben, also da ist Gott angesprochen, da ist Jesus angesprochen, da verändert sich noch was in meinem Herzen. Da ist das nicht so festgelegt, was ich immer schon gedacht habe. Da komme ich nicht zum Beispiel in den Gottesdienst und denke, ja, ich werde genauso wieder rausgehen, wie ich hierher gekommen bin. Nein, ich komme mit einer Erwartung, ich werde Veränderung erfahren. Und auch, dass ich das, was ich immer so gedacht habe über Gott und über Jesus, das wird anders sein, wenn ich hier wieder rausgehe, als wie wenn ich hier reingekommen bin. Und das ist auch meine Hoffnung für diesen Gottesdienst einfach. Mein Herz soll dir grünen. Den Rest habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Advent. Die Gemeinde, die Advent vergaß, gibt ja so eine Geschichte, die Gemeinde, die Stadt, die Weihnachten vergaß, habe es ein bisschen abgewandelt. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Advent heißt, schau mal nach vorne, klang auch schon an in der Moderation. Advent heißt, schau mal nach vorne. Weihnachten steht ja vor der Tür und Weihnachten ist für viele Menschen so ein ganz zartes Gebilde aus Stimmungen und aus Harmonie. Es ist sehr oft auch befrachtet mit großen Erwartungen, was das Familienleben angeht. Und ich habe so gedacht, das ist zwar wunderschön, aber auch ganz schön zerbrechlich. Vielleicht so wie ein Kartenhaus, wunderschön anzusehen, aber komm mal mit dem Finger dran und alles bricht zusammen oder puste mal dagegen und das Ganze ist dahin. Alles lebt von einer schönen Stimmung, aber natürlich ist die schöne Stimmung nur ein Beiwerk. Und wo ein Beiwerk ist, ja, da muss ja auch was dahinter stecken. Da ist ja, muss ja auch ein Hauptwerk sein. Wo ein Beiwerk ist, ist auch ein Hauptwerk. Da muss doch etwas dran sein. Etwas, das hält, etwas, das bleibt über das Fest hinaus. Da muss was sein, was trägt. Sonst ist das Ganze ja gar nichts wert. Nur für Beiwerk, ja, da kann ich ja, wenn es mir einfällt, Weihnachten feiern, da kann ich ja irgendwann mal so im Jahr auf die Idee kommen, jetzt tun wir mal was für die Familie oder so. Für viele ist Weihnachten einfach Vorweihnachtszeit. So, die Alten, die haben ein Vorland, da geht schon mal langsam so bergauf und irgendwo in der Ferne sieht man diese gigantischen Gipfel mit Schnee bedeckt und so weiter. Und so ähnlich ist es auch so mit Advent. Das ist schon mal so, ah, da steigt schon langsam die Stimmung an und die Spannung. Und man sieht schon in der Ferne, oh, der 24. ganz groß, ja, der große Tag. Weihnachten hat Advent, wo von Tag zu Tag die Stimmung schon mal ansteigt, bis sich am 24. dann alles gigantisch entlädt, so am Tisch, na, wenn die Bescherung gewesen ist und so. Es werden schon mal die Lieder von Weihnachten auch gesungen teilweise. Es gibt Vorbereitungen zu machen, es wird geplant ohne Ende. Der Weihnachtsglanz, der strahlt bis in den November hinein. Wir haben ja noch November. Das gehört auch dazu. Aber eigentlich ist Advent etwas ganz Eigenes. Kein Weihnachtsvorland. Etwas ganz Eigenes. Weihnachten, das ist doch das Fest, wo wir uns erinnern an die Geburt Jesu. Die liegt schon ziemlich weit zurück. Aber Advent, da schauen wir nach vorne. Weihnachten, Rückschau. Advent, Vorschau. Advent, da geht der Blick nach vorne. Advent heißt wortwörtlich Ankunft, Adventus, Latein. Jesus ist schon gekommen, ist schon passiert, aber er kommt auch wieder. Er kommt wieder. Diesmal ganz anders. Diesmal kommt er so, dass er all die Ungerechtigkeiten, die es gibt auf der Welt, alles Leid, alle Kriege beseitigen wird. All das, ja, jetzt kann jeder für sich so Revue passieren lassen, was ihn so quält. Oder wo er auch schon mal daran gelitten hat, dass er anderen zu einer Qual wurde. Und Jesus kommt wieder und beseitigt das alles. Jeden Schmerz. Jede Krankheit. So kommt Jesus wieder. Er vertreibt alle Ängste und ersetzt sie durch Liebe. Und sogar die Erinnerung an das Böse wird mit einem Schlag verblassen, wird uns nicht mehr nachhängen. Keiner weiß, wann das passieren wird. Viele haben sich schon verrechnet beim Versuch auszurechnen, wann das sein wird. Christen sehen den Tag herbei, gerade auch die verfolgten Christen. Und darum ist Advent natürlich eine Wartezeit. Eigentlich leben wir immer im Advent. Eigentlich leben wir immer im Advent, nicht nur im Dezember. Aber zwischen dem ersten und vierten Adventssonntag, da machen wir uns das so ganz besonders bewusst, dass wir in Wartestellung sind. Damit wir es nicht vergessen. Könnte ja sein, dass wir ewig in Gegenwart leben, das ganze Jahr über, und wenn wir nicht Advent hätten. Die Kinder warten auf Weihnachten. Ne? Es gibt Weihnachtskalender, wo wir uns jeden Tag, den wir noch warten müssen, ein bisschen versüßen. Da kommt dann so ein kleiner Schlitten oder so ein Tannenzweig oder ein Lämmlein aus Schokolade. Und eins ist sicher, am 24. Kinder, ach, die sind ja jetzt nicht da, aber ich verrate schon mal, da wird eine Glocke drin sein. Und das wird ein bisschen größer sein als die anderen Teile. Das ist alles schon berechenbar. Wir wissen das alles schon. Die Botschaft ist, es geht nicht einfach so weiter. Abgesehen von gewissen Höhen und Tiefen, die es immer so gibt im Leben, geht es nicht immer so weiter. Es gibt eine Wende. Jesus kommt wieder. Es kommt nochmal ganz anders. Die Gemeinde, die Advent vergaß. Das ist der Predigttext. Ich habe ihn genommen aus dem Kolosserbrief. Verse, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6, ist auch auf den Zetteln, die ihr habt. Und da fällt mir eine Sache ein. Ihr habt ja nicht nur die Zetteln gekriegt. Ihr habt auch auf euren Plätzen vorgefunden ein Kärtchen für Rückmeldung. Letzten Gottesdienst bin ich von einer Person angesprochen worden. Also ist ja ganz gut mit dem Zettel, aber es war wirklich zu klein. Ich habe Schwierigkeiten gehabt. Andere haben Schwierigkeiten gehabt, das zu lesen. So, fand ich gut, diese Rückmeldung zu bekommen. Ihr könnt, wenn irgendetwas ist, was nicht optimal ist, was man noch verbessern könnte, seid so gut, schreibt es auf die Karte und schmeißt es in den blauen Kasten rein. Das nur mal so zwischendurch. Fiel mir nur gerade ein. So, aber jetzt der Text. Kolosser 1, 3 bis 6. Paulus und Timotheus schreiben an die Gemeinde in Kolosse. Das lag damals mal vor 2000 Jahren in der Provinz Asia, hat nichts mit dem Restaurant zu tun, sondern das war einfach eine Verwaltungseinheit in der westlichen Türkei. Wir danken Gott, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, wenn wir alle Zeit für euch beten, weil wir von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört haben, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch. Von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Das ist der Anfang von einem ganz alten Brief, den die Christengemeinde in der kleinasiatischen Stadt Kolosse eines Tages von dem Apostel Paulus erhalten hat. Der Hintergrund ist ganz schnell erzählt. Paulus kannte diese Gemeinde wohl nicht persönlich. Sie war durch einen Schüler von ihm gegründet worden. Dieser Schüler hieß Epaphras. Und der kommt auch in diesem Brief vor. Wie alle seine Briefe war auch dieser Brief nicht einfach so ein Schönwetterbrief. Ne? Kennt ihr Schönwetterbriefe? Ihr denkt an jemanden, den ihr schon lange nicht mehr gesehen habt und denkt so, ich müsste eigentlich mal wieder Kontakt aufnehmen, weil damit das nicht verloren geht. Und dann macht ihr euch an einen Brief und schreibt so, hallo, wollte nur mal hören, wie es euch geht. Und damit ich die Seiten voll kriege, kommen jetzt ein paar lehrreiche religiöse Gedanken. So wäre möglich so. Ne? 4 Kapitel sind voll zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Nein, so ist es nicht gelaufen. Wenn Paulus schrieb, dann gab es immer einen konkreten Anlass. Es gab Probleme, die zwischen den Zeilen manchmal durchschimmern, so bei den Briefen, manchmal aber auch ganz, ganz offen, manchmal brutal offen zur Sprache gebracht werden. Ja, beim Kolosserbrief, da wird das nicht so ganz offen verhandelt, es ist mehr so zwischen den Zeilen. Direkt um Advent ging es nicht in diesem Brief, ganz logisch, denn eine besondere Adventszeit ist ja eine Erfindung der späteren Zeit. Die 4 Sonntage im Advent, die gibt es erst so seit dem Mittelalter. Die meisten Christen damals lebten ständig im Advent. Die würden gar nicht auf die Idee kommen, wir brauchen jetzt mal 4 Sonntage, wo wir besonders uns daran erinnern müssen, dass Jesus wiederkommt, weil das für sie ständig Thema war. Man sehnte sich die baldige Rückkehr Jesu herbei und erwartete das auch noch zu seinen Lebzeiten. Jeder Sonntag war ein Sonntag im Advent. Die Kolosser allerdings bildeten hier eine Ausnahme. Zwischen den Zeilen kommt es durch. Die Kolosser, ach, das war eine ganz schöne Gemeinde, da hätte ich auch gern sein mögen. Es gab wenig Konflikte wohl. Es waren keine bösen Leute da. Und man konnte ihnen nicht den Vorwurf machen, dass sie sich ständig wegen irgendwelcher Kleinigkeiten stritten und in Konkurrenz zueinander standen oder das Leben als Christ zu lasch oder zu streng war, konnte man nicht sagen. War eigentlich ganz nette Gemeinde da. Aber sie waren drauf und dran, sich ein falsches Bild von Jesus zu machen. Genauer gesagt waren sie drauf und dran, viel zu kleinformatig von Jesus zu denken. Da sind wir wieder bei, mein Herz soll dir grün. Ne? Das Herz war im Grunde genommen schon so ein bisschen verholzt. Sie hatten so irgendwo ein festes Bild von Jesus und es war ziemlich kleinformatig. Und da schreibt der Paulus dann einen Brief. Vielleicht gehen auch wir in dieser Adventszeit beschwert von Traurigkeit oder ausgefüllt von irgendeinem kleinlichen Ehrgeiz und denken viel zu kleinformatig von Jesus. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist der Kolosserbrief für dich, für uns geschrieben. Ganz persönlich. Und nicht ein Brief des Apostel Paulus an irgendwen, sondern ein Brief des Allerhöchsten persönlich an uns. Was du brauchst, ist Hoffnung. Ich gehe mitten hinein in diesen Abschnitt und ihr habt es gemerkt, ein Wort ist eingekringelt, das Wort Hoffnung. Die Hoffnung ist was ganz typisch Menschliches. Ich glaube nicht, dass unsere zwei Kaninchen bei uns hinterm Haus im Stall Hoffnung haben. Das brauchen sie auch gar nicht. Sie werden in der Regel recht regelmäßig versorgt. Und ja, die machen sich da keine großen Gedanken, dass es nochmal so eine Riesenwende in ihrem Leben geben wird. Nee, kann man nicht sagen. Und darum sind sie auch zufrieden. Aber wir Menschen, wir sind ohne Hoffnung nicht zufrieden. Wir brauchen Hoffnung. Hoffnung ist was typisch Menschliches. Wir leben immer in Erwartung. Also wir stehen immer schon mit einem Bein in der Zukunft praktisch. Und das brauchen wir. Was ist Hoffnung? Hoffnung ist, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich habe es ja schon mal erzählt, glaube ich, letztes Jahr war das. Hoffnung ist, wenn man ein Flummi im Bauch hat. Kennt ihr die Flummis, diese oder Dopsbälle, sagt man hier, glaube ich, in der Region, ja? Hoffnung kommt von hopen. Das ist Plattdeutsch. Hopen ist hüpfen. Also wenn einer auf und ab hüpft vor Erwartung, das ist Hoffnung. Hoffnung ist, wenn ich etwas sehr Gutes erwarte und das lässt mich nicht los. Also, da hüpfe ich auf und ab, bis es eintrifft. Wozu ist Hoffnung gut? Zu sehr viel natürlich. Wir brauchen Hoffnung, weil ohne sie können wir im Grunde genommen gar nicht leben. Unser Leben wäre viel schlimmer als das Leben von Kaninchen. Hoffnung gibt Mut. Hoffnung beflügelt. Mit Hoffnung kann man ganz andere Dinge vollbringen als ohne. Es lässt sich ganz anders leben als ohne. Wir sind von Anfang an auf Hoffnung hin geschaffen, anders als die Tiere. Ohne Hoffnung fehlt uns was. Das Leben ist leer. Und Advent ist eben die Zeit der Hoffnung, wo Hoffnung Thema ist. Wo dieser Dopsball in unser Herz hineinkommt, hoffentlich, brauchen wir. Wir erwarten etwas Gutes. Wir erwarten genau genommen einen Guten. Wir müssen uns wieder neu darauf besinnen, dass Jesus unsere Hoffnung ist. Wenn Jesus nicht unsere Hoffnung ist, wenn Jesus weniger als unsere Hoffnung ist, denken wir viel zu kleinformatig von ihm. Zurück zum Brief. Paulus hatte die Gewohnheit, für Gemeinden zu beten. Er hatte ja viel Zeit, auch wenn er auf Reisen war. Das ging nicht im ICE oder mit einem Düsenjet, sondern das ging ganz gemächlich, langsam voran. Er hatte viel, viel Zeit und er hat diese Zeit genutzt, indem er für Einzelne, aber auch für Gemeinden gebetet hat. Und er hat auch an Kolosse immer wieder gebetet, da schreibt er davon. Und immer wenn Kolosse an die Reihe kam bei seinen Gebeten, da musste er erst einmal danken. Das war die Nummer eins. Er hat gedankt für diese Gemeinde. Er hatte so viel Gutes von ihr gehört. Das war der Grund. In Vers 4 steht es, weil wir von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört haben. Deswegen dankt er für die Gemeinde. Glaube und Liebe. Boah, wenn das kein Anlass ist zum Danken, weiß ich auch nicht. Ihr Glaube an Jesus Christus war bemerkenswert. Glaube ist, was den Christen erst zum Christen macht. Und dieser Glaube, der drückt sich in Liebe füreinander aus. Christsein heißt Glaube an Jesus Christus und Liebe für alle. Aber dann verbindet Paulus diesen bemerkenswerten Glauben und diese bemerkenswerte Liebe mit der Hoffnung. Habt ihr es gemerkt? Und dann haben wir beieinander Glaube, Liebe, Hoffnung. Wow, das ist mir schon woanders begegnet in der Bibel. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist wie so eine Dreieinigkeit. Das finden wir in der Bibel sehr oft miteinander verbunden. Sie bilden sowas wie eine Dreieinigkeit. Und die Frage ist, wie gehört die Hoffnung zu Glaube und Liebe, als ich das gelesen habe? Wie gehört das zusammen? Das ist ja nicht einfach so eine Aneinanderreihung, also dem sind nicht einfach so drei wichtige Dinge eingefallen und er nennt sie, sondern die haben ein bestimmtes Verhältnis zueinander. Glaube und Liebe wachsen aus einem Boden hervor und dieser Boden ist nichts anderes als die Hoffnung. Wenn ein Baum wachsen soll, dann braucht er vor allen Dingen einen Boden, etwas, wo er drin verwurzelt ist, sonst passiert da nichts. Und wenn Glaube und Liebe wachsen soll, dann muss Hoffnung da sein. Ohne Hoffnung kann beides nicht wachsen. Hoffnung ist der gute Boden, der das hervorbringt, was Christsein ausmacht. Ihr lieben Kolosser, wusstet ihr das schon? Dass bei euch Glaube und Liebe ist, das kommt von der Hoffnung her. Darum schaut, dass bei euch die Hoffnung nicht unterbelichtet ist. Es ist wie eine Balance. Wenn von diesen drei Dingen eins, wo wir das Gefühl haben, naja, das ist eigentlich nicht so wichtig, dann sollte der nächste Gedanke sein, oh, da ist irgendwas faul bei mir. Da muss ich mal nachhaken. Wenn ich denke, Glaube ist wichtig, oh, Glaube ist sehr wichtig, aber Liebe ist nicht so wichtig, oh, dann bin ich aus der Balance. Die Leute, an die der Apostel Jakobus den Brief geschrieben hat, bei denen war das so. Glaube, ja, Hoffnung, ja, aber Liebe ist nicht so wichtig. Und da hat er ihnen den Jakobusbrief geschrieben. Und bei den Kolossern war es wahrscheinlich so, dass bei ihnen die Hoffnung zu kurz gekommen ist. Ihr lieben Kolosser, ohne Hoffnung kein Glaube und keine Liebe. Weil wir von eurem Glauben und von eurer Liebe gehört haben, um der Hoffnung willen, so hat er es geschrieben, um der Hoffnung willen. Zuerst ist die Hoffnung da und dann ermöglicht diese Hoffnung Glaube und Liebe. Drum schaut zu, dass ihr Hoffnung habt. Hoffnung in Christus ist alltagstauglich. Paulus schreibt, die Hoffnung ist euch aufbewahrt im Himmel. In Vers 5 steht das. Ja, woran denken wir, wenn wir Himmel hören? Ja, vielleicht an die Zeit, wo wir mal in den Himmel kommen. Das wird irgendwann sein. Und irgendwann in ferner Zukunft wird einmal Hoffnung sein. Nein, so ist es nicht. Sondern mit Himmel ist Gegenwart gemeint. Es gibt einen Ort, der heißt Himmel. Und da ist Gott. Wo Gott ist, ist der Himmel. Jetzt schon. Die Hoffnung ist schon mal da. Aber in den Genuss der Hoffnung kommen wir, wenn wir tot sind? Nein. Unsere Hoffnung ist der Himmel. Soweit mir bekannt ist, ist der Himmel in der ganzen Bibel nicht so definiert, dass es irgendetwas Zukünftiges ist, sondern wenn vom Himmel die Rede ist, ist von der Gegenwart Gottes die Rede, von der unsichtbaren Gegenwart Gottes. Der Himmel ist das unsichtbare Reich Gottes, das jetzt schon da ist. Wo Gott ist, ist der Himmel. Ist der Ort, wo seine Herrschaft nicht in Frage gestellt wird. Hier auf der Erde, in unserer sichtbaren Welt, wird sie ständig in Frage gestellt. Im Himmel nicht. Und an diesem Ort, wo Gottes Herrschaft nicht in Frage gestellt wird, ist unsere Hoffnung aufbewahrt. Das bedeutet, unsere Hoffnung ist dort, wo sie am allersichersten ist, sicherer als in der Bank von England. Unsere Hoffnung ist, wenn wir Hoffnung haben, immer wieder in Frage gestellt. Aber diese Hoffnung ist nicht in Frage gestellt, weil sie im Himmel ist. Nichts kann diese Hoffnung kaputt machen. Wir haben eine andere Hoffnung, als es sonst so gibt in der Welt. Wir hoffen als Bürger des Himmels. Wir sind genauso sicher in Jesu Hand. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Wo Jesus ist, da ist er jetzt schon König und da ist er stärker und größer als alles. Und er wird seine Herrschaft auf die ganze Erde ausdehnen und er wird kommen. Und unsere Hoffnung ist in Jesus Christus, nicht in irgendetwas sonst auf der Welt. Wenn wir in irgendetwas anderes unsere Hoffnung setzen, dann machen wir Jesus klein. Dann denken wir zu kleinformatig von Jesus. Das Komische an dieser Adventszeit, an diesen 24 Tagen im Dezember ist, dass es die Zeit im Jahr ist, wo es am schwersten ist, sich auf seine Hoffnung zu konzentrieren und zu besinnen. Die Zeit ist so randvoll mit Aktivitäten, die eigentlich gar nicht viel damit zu tun haben. Das stört mich manchmal. Wir haben Advent so sehr zur Vorweihnachtszeit gemacht, dass wir nur noch bis Weihnachten schauen können, bis zum 24. Als ob danach die Welt unterginge. Wir hoffen ja nicht auf Weihnachten. Weihnachten ist schon passiert. Das Dumme an der Hoffnung ist, dass man sie nicht anfassen kann. Hoffnung ist kein Pulli, den ich mir anziehen kann, wenn es kalt geworden ist. Ein Pulli ist einfach, ich ziehe es mir an, dann ist es warm. Nein, Hoffnung ist nicht so. Hoffnung ist die Annahme, dass jemand für mich einen Pulli strickt. Das ist Hoffnung. Und wenn jemand strickt, wenn aber keiner da ist, der für mich einen Pulli strickt, dann habe ich ein Problem, dann trägt diese Hoffnung nichts. Dann bringt das nichts. Wir wissen, dass jemand für uns einen Pulli strickt. Wir wissen es. Das Sicherste, was es gibt auf der Welt. Jemand hat mal gesagt, ich glaube, es war der Jürgen Werth, die Gemeinde ist eine GmbH. Wisst ihr, was dahinter steht? Ja, aber er hat das anders geführt. Eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Da ist einer, der strickt für uns einen Pulli. Ein Kommentator hat geschrieben, die Irrlehrer in Kolosse versuchten ihn, diesen Aspekt der christlichen Botschaft wegzunehmen. Sie bestritten, dass das Heil eine Zukunftsdimension hat. Alles, was zählt, ist Gegenwart. Das ist sicher ein Gedanke, der immer wieder so hochkommt und der ist aber falsch. Wenn man im Alltag von Hoffnung redet, dann ist das oft nicht viel besser als so eine leergefutterte Schokoladentafelverpackung. Kennt ihr das, wenn Kinder sich gegenseitig reinlegen, essen erstmal die Schokolade auf und dann falten die das so schön zusammen und so, guck mal hier, ich schenke dir eine Tafel Schokolade. Ist aber nichts dahinter, nur heiße Luft. Es wird so viel versprochen, dass sich die Balken biegen in unserer Zeit. Wir haben so unendlich viel mehr zu bieten im Reich Gottes. Es ist eine Schande, dass das nicht stärker rauskommt. Gefüllte Tafel Schokolade. Paulus wollte den Kolossern klar machen, dass sie nicht immer und immer wieder neue Gedanken und neue Philosophien brauchten. Was sie brauchten, das ist sich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, was sie schon längst hatten. Das hatten die von Anfang an gehört. Schon als Epaphras eines Tages in die Stadt kam und ihnen von Jesus erzählt hatte, da hat er ihnen Hoffnung gebracht. Ohne diese Hoffnung wären sie gar nicht erst zum Glauben gekommen und auch nicht zur Nächstenliebe. Glauben heißt auf Glauben hin handeln. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Und das tun wir miteinander. Und während wir das tun, während wir auf Jesus warten, miteinander, verbindet uns unsere Liebe zu ihm zu einer großen Gemeinschaft. Und wir stehen zusammen in Freude und Leid. Das heißt, es ist also nicht irgendwas, was irgendwann in ferner Zukunft ist, sondern was jetzt schon Auswirkungen hat, erfahrbar ist. Und die Hoffnung ist das Fundament. Ohne Hoffnung fällt alles auseinander. Richte deinen Kompass neu auf die Hoffnung aus. Ja, woher kommt die Hoffnung denn? Kurz gesagt, aus dem Evangelium. Unsere Hoffnung kommt aus dem Evangelium. Denn Gott hat die Menschen so geliebt. Er gab seinen einzigen Sohn für sie her. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Evangelium. Ist da Hoffnung drin? Nein, keine Hoffnung. Natürlich ist da Hoffnung drin. Sehr viel Hoffnung ist da drin. Da ist massenhaft Hoffnung drin. Und aus der Hoffnung, die da drin ist, wächst Glaube und wächst Liebe. Jetzt bin ich soweit. Ja. Das Evangelium, so schreibt Paulus, ist in der ganzen Welt und bringt Frucht. Es wirkt Hoffnung und Glaube und Liebe. Unser Problem ist, dass wir in der Praxis oft ziemlich ungläubig sind. Leider. Ich muss es so sagen. Wir denken zu kleinformatig von Jesus. Unser Problem ist, dass wir Veränderungen nur dann wahrnehmen, wenn sie schnell passieren. Und wenn sie dramatisch passieren. Viele Veränderungen an unserem Bau haben wir gar nicht mitgekriegt, weil es so mehr ein bisschen im Verborgenen passiert ist. Aber dann, als dann die Wände hochgezogen worden sind und als auf einmal jetzt heute habt ihr sicher wieder Veränderungen passiert, das haben wir wahrgenommen. So sind wir. Aber von der Pflanzung eines Apfelbaums bis zum ersten geernteten Apfel vergehen Jahre. Irgendwann kommen die ersten Blätter. Ja, denken wir, jetzt passiert was. Da kommt der Herbst und die Blätter fallen alle wieder runter. Boah. Nächstes Jahr, wieder kommen Blätter. Oh, noch mehr Blätter. 3 Blätter mehr als voriges Jahr. Und dann kommt wieder der Herbst. Und alles fällt wieder runter. Und erst im, was weiß ich, 8. Jahr oder so, da kommt die erste Frucht. Es dauert lange. Und von einem Tag auf den anderen sieht man nicht viel Veränderung. Aber dieses Evangelium, das bringt Frucht. Und wenn man nur ein bisschen Geduld hat, dann sieht man, was da so alles wächst. Es war keine Mühe für Paulus, die Veränderung zu sehen, die in Kolosse da passiert ist. Vom ersten Tag, als Epaphras durch die Tore der Stadt reinmarschiert ist, bis auf diesen Tag, wo er den Brief geschrieben hat. Es dauert lange und wir müssen einen langen Blick haben und uns nicht täuschen lassen von unserer menschlichen Natur. Hab Geduld. Jetzt schon ist zu sehen, was diese Hoffnung hervorbringt, was das Evangelium hervorbringt. Kann sein, dass wir ungeduldig werden. Kann sein, dass dann dieser Gedanke sich bei uns einnistet, wir brauchen noch irgendwie etwas Zusätzliches. Jesus ist gut und schön, ja. Aber es reicht nicht. Wir müssen noch mehr haben, noch was Besseres, noch was Zusätzliches, mehr als das Evangelium. Eine neue Erkenntnis, eine neue geistliche Technik, ein Buch oder eine Übung. Das alte, einfache Evangelium funktioniert nicht mehr, Fragezeichen. Aber wenn es etwas gibt, was wirklich Frucht bringt, dann ist es das Evangelium. Darum, ja, das haben wir schon gehabt, haben wir etwas vor mit euch im kommenden Jahr, ganz praktisch. Bei der Mitgliederversammlung haben wir schon davon gesprochen. Es wird 40 Tage der Hoffnung geben, sozusagen eine nachgeschobene Adventszeit in der vorösterlichen Zeit. 40 Tage der Hoffnung, wo wir miteinander das Evangelium durchbuchstabieren werden, wo Jesus hoffentlich immer noch größer für uns werden wird in seiner Bedeutung auch. Wo wir nicht zu kleinformatig von Jesus denken, sondern so, wie es ihm auch zukommt. Wo das Evangelium unterwegs ist, da ist Glaube und ist Liebe. Der Epaphras war ein ganz treuer. Er durfte erleben, wie das, was er gesagt hat, Frucht brachte. Und er konnte Paulus davon berichten. Das Evangelium bringt Frucht. Die Frucht besteht nicht unbedingt in neuen, hoffentlich in neuen Bekehrten, ja, aber es besteht darin, dass die dann auch wieder weitertragen, was sie selber froh gemacht hat in ihrem Leben. Die Kolosser waren letztlich ein Ergebnis davon, wie das Wort von Paulus über Epaphras an sie gekommen war. Und wir sind auch ein Teil davon. Wenn wir die Adventssonntage feiern, dann schauen wir miteinander nicht nach hinten, wir schauen miteinander nach vorn und ein Flummi hüpft in unserem Leib. Wir haben Hoffnung. Jesus wird wiederkommen. Er wird die Erde erneuern und er wird wieder die Herrschaft des Vaters errichten unter uns. Und das ist unsere Hoffnung. Das motiviert uns zum Glauben und das motiviert uns, unsere Identität in Christus zu finden. Und diese Hoffnung ermöglicht uns, einander zu lieben. Wir dürfen nicht zu kleinformatig von Jesus denken. Von ihm können wir nicht hoch genug denken. Das geht gar nicht. Wir müssen uns neu auf ihn besinnen. Wir haben die Tendenz zu vergessen. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wer er ist und dass er wiederkommt. Wir können uns daran erinnern, wenn wir Abendmahl miteinander feiern. Heilsam, dass wir das haben, dass uns das nicht verloren gegangen ist. Und auch an den Adventssonntagen tun wir uns es ganz bewusst und natürlich die 40 Tage der Hoffnung nicht vergessen. Schönen Dank. Amen.